Ja, wir haben noch einen Text, den wir letztes Mal nicht mehr ge geschafft haben zu lesen. Und das passt dann auch gleich weiter. Mit derselben Verfasserin gehe ich dann auch nochmal zu der allgemeinen Einschätzung von Jona. Also ein Text von Pnina Galpas-Feller, auch Biblikerin, die aber hier versucht, auch eine psychologische Analyse von Jona zu geben. Also den Text, den wir noch auf Seite 9 und 10 von dem Blatt der letzten Woche haben. Bezieht sich eben auf das vierte Kapitel Jona, auf die Lektion, die Jona lernen muss. Und im Anschluss werden wir dann, was für heute bestimmt ist, ihre allgemeine Einschätzung vom Buch Jona uns ansehen. Ja, die Lektion, die Jona lernen soll, so wie sie es definiert, ist: Erkenne dich selbst. Jona wählte zu sterben, und Gott tat alles, was in seiner Macht stand, ihn davon abzubringen, das Böse und den Tod zu wählen. Gott ließ Jona nicht sterben, nicht im Unwetter, nicht in den Tiefen des Meeres und nicht an der Hitze der Sonne. Auch das Volk, das in der Wüste marschiert, erhält die Fürsorge Gottes. Wir werden nachher sehen, dass eben das der große Vergleich ist, den sie macht zwischen Jona und den aus Ägypten herausziehenden Sklaven. Gott ließ sein Volk nicht an Hunger oder an Durst oder an Kriegen mit Feinden von außen sterben. Aber das Volk wählte jedes Mal seinen physischen oder geistigen Tod und hielt sich an der Sklaverei Ägyptens fest. In der Erzählung von Jona offenbart sich Gott als barmherziger und gnädiger Vater. Er brachte Jona auf einem schweren und langen Weg zur Selbsterkenntnis. Die äußere Sendung, die Gott dem Propheten auferlegte, zeigt sich auch als innere Sendung. Jona flieht vor der Sendung, und diese Reaktion macht klar, dass er eine lange Reise durchmachen muss. Die Sendung fällt Jona schwer. Und schließlich erkennt er die Tatsache an, dass die Flucht vor der Sendung nichts genutzt hat. Er begreift, dass die Flucht Entfremdung des Menschen von der Welt bedeutet. Bereits zu Beginn der Handlung erklärt Jona, dass man vor dem Ewigen nicht fliehen kann. Aber er meint, dass es möglich ist, ihm nicht zu gehorchen. Und tatsächlich kann der Mensch seinen Weg im Leben wählen. Das Leben und den Tod lege ich dir vor. Deuteronomium 30, 19. Gott zwingt Jona die Sendung nicht auf. Der fliehende Jona entdeckt, dass der Mensch frei ist, sein Leben nach seinem Willen zu gestalten. Aber Gott versucht mit Geduld und mit Mäßigung, ihn zu der Sendung zurückzubringen. Die Antwort auf die Frage, warum Jona floh, erhält der Leser erst gegen Ende der Handlung. Jona dachte, dass die einzige vor ihm liegende Möglichkeit, mit sich selbst im Reinen zu sein, in der Verweigerung des göttlichen Befehls liegt. Sein radikaler Weg und seine Unfähigkeit, nachgiebig zu sein, bringt ihn in die Ausweglosigkeit. Jona findet sich einsam, getrennt von sich selbst, von seinem Gott und von seiner Umgebung. Diese Entfremdung bringt ihn in das absolute Nichts, bis dahin, dass er sich den Tod wünscht. Jona überwindet seine Verzweiflung erst mit Hilfe von Mitleid und sensiblem Eingehen auf den anderen. Er schließt seine Reise in dem Moment ab, in dem er sich über die Existenz des Rizinusstrauches freut und mehr noch, als er über seinen Verlust zornig ist. Ich habe kein Glücksgefühl für mich selbst innerhalb der Grenzen meines Selbst. Die Freude, das Glücksgefühl findet sich auch im Geben und nicht im Erwerb, im Leisten von Hilfe und nicht in ihrer Annahme, so Abraham Joshua Heschel. Jona verweigerte sich einer Sendung, die seiner Weltsicht nicht entsprach. Schlussendlich erklärt er sich bereit, das Wort der Prophetie den Leuten von Ninive zu Gehör zu bringen. Und sie kehrten von ihrem gewalttätigen Tun um. Jona denkt, dass hastige Umkehr letztendlich keinen Bestand haben wird. Aber sein Verhalten dem Rizinusstrauch gegenüber, der hastig wuchs und schnell verwelkte, öffnete sein Herz für das Maß des Erbarmens. Mitleid und Erbarmen werden nicht gemessen und sind nicht an die Dimension der Zeit gebunden. Hat Gott seine Entscheidung, Ninive zu vernichten, rückgängig gemacht, weil die Einwohner von ihren bösen Taten umgekehrt waren? Oder vielleicht, weil sie eine volkreiche Stadt war, mit vielen Kindern und viel Vieh? Jona legt für sich selber Zeugnis ab, dass er von Anfang an gegen Gottes Maß des Erbarmens war. Und deswegen war er vor seiner Sendung geflohen. Jona ist sich Gottes Erbarmens bewusst, noch bevor die Leute Ninives von ihrem bösen Weg umkehrten. Nicht die Umkehr der Leute Ninives verursachte Jonas Zorn, sondern Gottes Maß des Erbarmens. Erst am Ende der Handlung gelingt es Jona, das Maß des Erbarmens und der Huld zu begreifen, als Gott Jonas Bedauern um einen einzigen Rizinusstrauch hervorhebt, während Gott selbst das Schicksal der vielen bedauert. Gott hat Mitleid mit dem Leben aller Geschöpfe und sicher mit der großen Stadt. Als Jona über den verwelkten Rizinusstrauch zürnt, antwortet Gott ihm mit einem Indikativsatz, an dessen Ende eine Frage steht. Du hattest Mitleid und ich soll kein Mitleid haben? Gott macht Jona klar, dass er mit der Stadt Mitleid hat, nicht weil er sie geschaffen hat, sondern gerade wegen der Stadt selbst. Gott hat mit Ninive nicht Mitleid wegen seines Anspruchs auf sie, sondern weil sie voll von Geschöpfen war. Die Stadt ist groß und in ihr gibt es viel Leben. Jona hatte Mitleid mit einer einzigen Pflanze, mit der er keine andauernde enge Beziehung aufbauen konnte, während Gott mit den vielen in einer bereits lange existierenden Stadt Mitleid hat. Gott erkennt das Gefühl des Mitleids, das Jona erfüllt. Und dieses Mal erklärt er ihm sein Tun ausdrücklich. Und ich soll kein Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt, in der es mehr als 120.000 Menschen gibt, die rechts nicht von links unterscheiden können und viel Vieh. Der Verfasser benutzt die Zahl 12 als typologische Zahl. Diese Zahl erscheint häufig zur Bezeichnung der Vollständigkeit von Völkern. Zum Beispiel die 12 Söhne Nachors, Genesis 22, 20 bis 24, die 12 Fürsten Ismaels, Genesis 25, 16, die 12 Söhne Jakobs, Genesis 35, 22 und noch mehr. Diese Zahl ist auch ein Grundbestandteil bei der Zahl der aus Ägypten Ausziehenden, 5 mal 120.000 gleich 600.000, und steht für eine zahlreiche Bevölkerung. Etwa 600.000 Fußvolk die Männer ohne die Kinder. Exodus 12,37. Jonas Reifeprüfung endet gerade im Moment seines Schweigens. Der Leser nimmt an, dass Jona diesmal nicht wegen seiner Unempfindlichkeit der äußeren Welt gegenüber schweigt, sondern gerade aufgrund seines Hinhörens und der Verinnerlichung der Worte. Im selben Moment flossen Tränen aus Jonas Augen, wie Regen vor dem Heiligen, gepriesen sei er. Und der Heilige sagte zu ihm: Weshalb weinst du? Du fühlst Kummer über den, den du nicht aufgezogen hast, sondern Abfall in ihn getan und nicht mit Wasser getränkt hast. Eine Nacht war er und in der nächsten Nacht war er vertrocknet. So hattest du Mitleid mit ihm. Und ich soll kein Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt. Im selben Moment fiel Jona auf sein Gesicht und sagte: Leite deine Welt mit dem Maß des Erbarmens, wie geschrieben steht, bei dem ewigen, unserem Gott, ist das Erbarmen und das Verzeihen. Daniel 9,9 aus dem Midrash Yalkut-Shimoni. Jona bestand die Prüfung des Rizinusstrauchs mit Erfolg und mit seiner Hilfe entdeckte er die Welt des Gefühls, der Gunst und des Erbarmens. Er erkannte die Tatsache an, dass die Welt nicht nur mit dem Maß des Richtens korrigiert werden kann. Ja, soweit diese Interpretation des letzten Kapitels von Jona und der Lektion, die er lernt. Dazu Anmerkungen?
Mir ist einfach aufgefallen, dass Jona dann praktisch auch so eine Polarität darstellt zu Abraham, wie er um das Wohl von Sodom und Gomorra verhandelt. Ja? Das einfach beim Zuhören dachte ich, er stellt sich genau gegenteilig auf, so, ne? Ja.
Ja, das werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sehen in der Einordnung Jonas in andere biblische Geschichten, diesen Vergleich zu mit Abraham. Und da kommt Jona wirklich nicht gut weg im Vergleich.
Und ich bin botanisch ziemlich ahnungslos. Ich frage mich dann gelegentlich auch, gibt es irgendeine Art Bedeutung, die mit dem Rizinusstrauch verknüpft ist? Aber das frage ich aus Ratlosigkeit. Ja.
Es gilt auch, ich glaube, die einzige Stelle in der Bibel, wo dieser Strauch vorkommt. Also von daher ist nicht anzunehmen, dass da eine größere Bedeutung noch hintersteht, wieso nun gerade der kommt. Würde jetzt auch nicht sagen, dass es unbedingt so eine typische Pflanze ist. Also vielleicht gerade die Banalität, eben, dass man ihm keinen größeren symbolischen Hintergrund geben kann.
Danke.
Naja, wir haben ja in anderen Übersetzungen, wird es ja auch nicht mit Rizinus übersetzt.
Welche
Ich weiß
Übersetzung haben Sie sonst noch gefunden?
nicht. Ich kann es im Moment gar nicht sagen, weil es sind zwei oder drei andere. Es ist ja der Name hier Kikajon.
Ja.
Und man weiß anscheinend nicht, was das eigentlich ist.
Es gibt bei den meisten biblischen Pflanzen Streitigkeiten darum,
Ja.
was es ist. Ich habe so gesehen, dass so nach heutiger Auslegung wohl meistens der Rizinusstrauß genommen wird, aber hundertprozentig wissen können wir es nicht. Ich erinnere mich noch, dass Abravanel schreibt in seinem Kommentar, weil ja auch ein gewisser Widerspruch da ist. Das heißt ja vorher, dass Jonas sich eine Hütte gemacht hat. Also demnach saß er ja eigentlich schon im Schatten. Also wieso braucht er jetzt den Rizinusstrauch? Und dazu erklärt Abravanel erstmal, dass inzwischen das Laub der Hütte schon verwelkt war und keinen wirklichen Schatten mehr gab. Und dass der Rizinusstrauch eben, ohne dass er sich da jetzt in genaue botanische Definitionen ergeht, aber sagt, er hätte solche großen Blätter, dass die wirklich einen guten Schatten abgeben. Und das muss man wohl aus dem Kontext auch annehmen, dass es wirklich ein wirksamer Schatten ist. Denn wer die Sonne hier im Nahen Osten kennt, der weiß, dass ohne wirklich große Blätter so ein Schatten mitten in der Sommerhitze nicht allzu viel nützt.
Sie hatten eben erwähnt, dass also die Beispiele hier sind, warum die Zahl 12 genannt worden ist. Die 12 ist ja an für sich die Verbindung von Himmel und Erde. Das sagt die Kabbala. Und dann der Midrasch sagt also weiter zu Ninive, dass also Ninive, die große Stadt und so weiter, dass die aus 12 Plätzen besteht. Jeder Platz hat 12 Straßen, jede Straße hat 12 Gassen und jede Gasse hat 12 Häuser mit einem Krieger, der 12 Söhne hat. Also hier wird die 12 wirklich als, die wird exponiert. Absolut. Ja.
Ja, das ist schön. Das ist eben sowas, um wirklich so hervorzuheben, wie wichtig das ist, diese symbolische Zahl.
Ja, wir haben es ja übernommen. Wir haben ja 12 Sterne auf der Europaflagge zum Beispiel. Und keine 27 oder
Ich wollte
28.
gerade fragen, sind es immer noch 12, obwohl die Mitgliederstaaten inzwischen
Genau.
mehr
Wir
sind?
haben es so übernommen, ja.
Das ist interessant, ja.
Ich glaube, dass die 12 auf der Europaflagge ein Zitat aus der Apokalypse sind, dass da der französische Präsident Schumann und Konrad Adenauer, beide Katholiken, sich insgeheim verständigt hatten. Ist so eine Legende, ja.
Ja.
Dass an Maria gedacht wird, ja.
Das
Frau
natürlich auch
unbedingt.
nochmal interessant.
Natürlich.
Ja.
Ja, und eben den Grund, warum nicht einfach, wenn es mehr Staaten werden, man nicht einfach die Sterne dazu tut, sondern bei der Zahl bleibt, die man
Ja.
einmal hat. Ja, Cor.
Ja, ich dachte mit der 12, das war einfach, aber ich wollte was anderes fragen, war einfach, weil es schon zu voll wird. Also es war ganz praktisch. Dann dachte ich, aber. Nee, was ich noch in der zweite Absatz steht da, sein radikaler Weg und seine Unfähigkeit. Ein radikaler Weg wird damit wird gemeint, dass er nicht nach Ninive fahren wollte.
Na, ich denke, der radikale Weg war, dass er zunächst versucht hat, vor Gott zu fliehen und dann auch Gott vorgeworfen hat, ich weiß ja, dass du barmherzig bist, und das hat mir eben nicht gepasst. Also ich denke, das ist Jonas Radikalität, dass er zunächst mal nicht bereit ist, Gottes Weg des Erbarmens mitzugehen. Und das ist so, wie die Autorin es hier darstellt, eben das, was er lernen soll, dass er sich ja abfindet mit der barmherzigen Seite Gottes, auch wenn es um Ninive geht.
Und ist das dann zur gleichen Zeit seine Unfähigkeit?
Bitte?
Ist das dann zur gleichen Zeit seine Unfähigkeit?
Ja, das ist eine Unfähigkeit, das zu verstehen, was Gott von ihm will, und Gottes Eigenschaften zu verstehen. Das heißt, einerseits, er versteht es, aber er kann es eben nicht positiv annehmen, dass Gott so ist. Das stört ihn, und das ist das, was er lernen soll.
Naja, das habe ich verstanden. Ich habe nur die zwei Worte, radikal und Unfähigkeit. Also ein bisschen habe ich mich übergewundert, dass beide gebraucht.
Vielleicht ist das wirklich was mit, wenn jemand radikal ist, dass er dann auch unfähig ist, eben abgewogener zu denken.
Also,
insofern passt das vielleicht zusammen.
Ja, wir haben gerade gestern unsere Tote von dem Zweiten Weltkrieg gedacht, und heute ist unser Befreiungstag in den Niederlanden, und dann geht es auch ein bisschen darum von, ja, was machst du wohl und was nicht, und da war ein Widerständler, die vielleicht zu weit gegangen ist, was ich gestern verstanden habe. Also zum Beispiel, also was ist unfähig und was ist radikal? Ja.
Ja, nachdem wir sozusagen mit der Autorin von hinten angefangen haben, eben mit dem, was sie zum vierten Kapitel zu Jona sagt, würden wir dann jetzt zu dem Blatt von heute gehen, und das ist aus der Einleitung zum Buch, wo sie eben ihren Weg, wie sie das Buch Jona liest, erklärt. Und heute soll es ja überhaupt darum gehen, eben die Beziehungen zwischen dem Buch Jona und anderen Texten der hebräischen Bibel zu sehen. Dieses Buch lädt zu einer Diskussion ein über die Wanderung Jonas als Individuum, das im Lauf seines Lebens vielfältige Stationen durchläuft. Der Vater Gott führt Jona auf einem langen und leidvollen Weg, und durch ihn gelangt Jona schlussendlich zu einer menschlichen und religiösen Entdeckung. Diese Art der Auslegung ermutigt den Vergleich der Wanderung Jonas.
Jetzt schlägt es wieder aus, das Mikrofon, ne?
Mit der Wanderung der Gruppe von Sklaven, die aus Ägypten auszieht. Auf der Wanderung der ausziehenden Israeliten führt der Vater Gott seine Söhne auf einem langen Weg voller Schwierigkeiten. Und durch ihn wird die Gruppe der Sklaven erwachsen und zu einem national-kollektiven Wesen. Dieses Wesen enthält viele Einzelne, aus denen sich das gesamte Volk zusammensetzt. Die Wanderung Jonas, wie die des Volkes, ist eine geografische Wanderung, in die Wunderhandlungen gewebt sind. Die Beschreibungen der Wanderung schöpfen ihre Kraft nicht nur aus den realen Gegebenheiten. Ihre Kraft offenbart sich gerade in der Schaffung von Situationen und Ereignissen, die voll von Zeichen und Wundern sind. Jonas Wanderung ist eine individuelle Wanderung, die sich hauptsächlich durch eine äußere Begegnung mit dem anderen vollzieht, während die Wanderung der Gruppe der Sklaven sich in der fast menschenleeren Wüste vollzieht. In beiden Beschreibungen wird Gott mit einem Vater, der seine Kinder erzieht, verglichen. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Ewige derer, die ihn fürchten. Psalm 103, 13. Jona ist ein von seinem Vater erwählter Sohn. Er ist ein Prophet. Obwohl er in der Erzählung nicht so genannt wird, zeigt sich an der Sendung, die ihm auferlegt wird, dass dies seine Aufgabe ist. Die Gruppe der Sklaven wird als seine erwählte Gesamtheit aufgefasst, als Gottes erstgeborener Sohn. So spricht der Ewige: Mein erstgeborener Sohn ist Israel. Exodus 4, 22. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Buch Jona und der Beschreibung des Auszugs der Sklaven aus Ägypten liegt darin, dass Jona seine Wanderung als Gottesfürchtiger beginnt und die Gruppe der Sklaven die Existenz Gottes noch nicht anerkennt. Exodus 3, 13, 15, das ist die noch in der Szene am Dornbusch, wo Mose zu Gott sagt, ja, was soll ich Ihnen sagen, wie dieser Gott heißt, der sie jetzt rausführen soll, und wo man daher schließen kann, dass sie eben noch nichts wissen von Gott. Reicht Gottesfurcht aus? Wird dieser Unterschied Jona und der Gruppe der Sklaven unterschiedliche Wanderungen vorgeben? Die Geburt des Volkes in Ägypten und seine Wanderungen in der Wüste werden in der Bibel vielfach beschrieben. Und sie stellen die Grundlage für die Gestaltung verschiedener Personen und Ereignisse dar. Die Beschreibung der Sklaverei, die Geschichte des Auszugs aus Ägypten und die Wanderungen in der Wüste sind in verschiedene Gattungen in der Bibel verwoben. Darunter die Erzählung, das Gesetz und die Prophetie. In diesem Buch, also in Ihrem Buch, meinst du, werde ich zu zeigen versuchen, dass diese Modelle ihre Spur auch in der Gestaltung der Geschichte Jonas finden. Nach dem Motto, alles, was den Vätern geschah, ist ein Zeichen für die Söhne. Bei Ramban im Kommentar zu Exodus 12, 6, was auch sonst auftaucht, im Grunde die Ereignisse im Buch Genesis, wie den Herabzug Abrahams schon nach Ägypten und später dann Jakobs und seiner Söhne, das schon als Vorzeichen für den Auszug aus Ägypten zu sehen. Die Beschreibung Jonas, wie die Beschreibung des Auszugs der Kinder Israel aus Ägypten, bewegt sich zwischen zwei Enden, der Befreiung vom Alten und dem Finden des Neuen. Obwohl der Auszug aus Ägypten die Beschreibung der Wanderung eines Volkes, einer Gruppe von Sklaven ist, sagten unsere Weisen seligen Angedenkens bereits, in jeder Generation und Generation ist der Mensch verpflichtet, sich selbst zu sehen, als sei er aus Ägypten ausgezogen. Daher sind wir verpflichtet, zu danken, zu loben, zu preisen, zu verherrlichen, zu ehren, zu erheben, zu vergrößern, zu verewigen den, der uns all diese Wunder getan hat. Mishnah, Pesachim 10, 5, und dieser Text ist auch in die Pesach Haggadah, die am Abend von Pesach gelesen wird, eingegangen. Unsere weisen seligen Angedenkens wenden sich von einem nationalen Ereignis zum Individuum, um uns zu lehren, dass die Geschichte vom Auszug aus Ägypten nicht nur die Geschichte der Nation als Ganzer, sondern auch die jedes Einzelnen ist. Und wie damals, so ist es auch heute. Die Pflicht des Dankes und des Preises ergibt sich aus dem Gefühl der Gegenwart und nicht nur aus der Kenntnis der Vergangenheit. Am Versöhnungstag lesen wir in der Synagoge vor dem Schlussgebet das Buch Jona. Und an Pessach erzählen wir vom Auszug aus Ägypten. Beide Festtage rufen zum Auszug aus den Fesseln der physischen und geistigen Sklaverei auf. Sie rufen zur Verbindung des Menschen mit seinem Gott, mit sich selbst und mit der Welt, die ihn umgibt, auf. Soweit der Vergleich der Jona-Geschichte mit dem Auszug aus Ägypten. Dazu Anmerkungen?
Ja, zum Auszug aus Ägypten sprechen wir ja grundsätzlich nur immer aus dem Auszug über den Auszug aus der Sklaverei. Aber die Sklaverei war ja mehr oder minder freiwillig. Das heißt also, der Hinzug nach Ägypten war ja aus der schlechten Ernte gezwungenermaßen. Sie mussten ja. Und dann sind sie, muss man sich mal wirklich überlegen, sind sie 400 Jahre da geblieben. Aber die Hungersnot war keine 400 Jahre. Warum ist die relativ kleine Gruppe nach der Hungersnot nicht wieder zurück? Sie ist ja in der Sklaverei verblieben. Dass sie da versklavt wurden, das war selbstverständlich von der ägyptischen Seite her. Aber sie haben es ja geduldet zunächst mal. Sie hätten ja zurückgehen können.
Ja, da ist sicher was dran, und das ist auch In einem der letzten Kapitel von Genesis, wo es dann eben heißt, dass Josef seine Familie ansiedelt, da heißt es auch wirklich, dass er ihnen das als Erbbesitz eigentlich gibt. Und da kann man sich eigentlich schon die Frage stellen, was soll das plötzlich? Ihnen ist das Land Kanaan verheißen und wieso sollen sie sich jetzt dauerhaft in Ägypten niederlassen? Und es scheint, dass es ihnen da zunächst eben durchaus gut gegangen ist, eben auch dadurch, dass Josef ja eine gute Stellung hatte und sie schützen konnte. Und es ist dann schließlich erst eben einige Generationen später, dass die ja, sagen wir, Sklaverei denken, also natürlich nicht frei sein, aber dass es zu einer wirklichen Unterdrückung wird, das geschieht eben erst in dem Moment, wo Pharao Angst vor der Vermehrung
Ja.
bekommt und dann natürlich Dinge geschehen, die es nicht mehr tragbar machen, das zu bleiben. Aber ja, man hat sich erstmal eingerichtet, das ist keine Frage.
Und der Zug durch die Wüste, da gibt es ein schönes Wortspiel, weil die Wüste heißt ja Midbar. Ja, und Midbar ist ja das gleiche Wort von Lederberg, reden. Das heißt also, man kann das so sagen, dass also reden, sprechen, beten auch mit Gott kann nur in der Wüste passieren. Das heißt also, in der Stille, das ist damit gemeint. In der
Ja,
Stille.
das ist eine schöne Überlegung, diese
Ja.
beiden parallelen Wörter zu sehen. Und es ist sicher auch, es gibt eben auch die Möglichkeit, das Volk kann mit seinem Gott allein sein, sozusagen. Da
Genau.
mischt sich nicht sonst jemand ein. Das geschieht in einem kulturfreien, sonst freien Raum. Und der zweite Schritt wird dann schwieriger, in dem Moment, wo sie eben ja in ein bewohntes Land einziehen und Einflüsse von anderen Kulturen kommen, gehen die Dinge auch nicht mehr so, also einfach. Frau Krüger-Dohm, Sie hatten sich gemeldet oder wieder zurückgenommen? Okay. Frau Heretsch.
Also, ich finde, auf diesen anderthalb Seiten sind eigentlich schon starke theologische Bemerkungen und auch starke Glaubensaussagen, die man auch vertiefen kann.
Ja, natürlich, es ist die Einleitung zum Buch und sie hat das Ganze natürlich über die
Geht ja noch.
einzelnen Kapitel von Jona weiter gesehen. Und da ich eben, als wir angefangen haben mit Jona, war ja noch Krieg und ich konnte nicht in die Nationalbibliothek und von daher habe ich das Buch sozusagen zu spät entdeckt, um es noch weiter ausnutzen zu können. Und von daher haben wir hier nur so eine allgemeine Einleitung. Aber natürlich ist es auch ganz spannend, das im Detail zu verfolgen, wo die Parallelen sind, aber so ein bisschen können vielleicht wenigstens die Grundsätze helfen, auch selber darüber weiterzudenken.
Ich möchte mal eben fragen, kann man mich jetzt hören?
Ja, es geht.
Ja, merkwürdig. Okay, danke, ne?
Cool.
Ja, ich wollte eigentlich noch mal erwähnen, ich bin eigentlich froh wegen der Note auf Nummer 2 über die Söhne und Tochter, wie das, weil ich hatte mal in den Niederlanden eine Diskussion, wie das mit Banim jetzt gemeint ist im Jüdischen, also im Alten Testament. Und ich habe es immer so verstanden, wie es hier steht, dass es auch Töchter, also dass es die Kinder sind. Also.
Ja, sie haben mich an dieser Stelle eben wirklich gewundert, weil im heutigen Hebräisch, wenn man, dann würde man normalerweise nicht mehr das biblische Wort Banim
Ja.
nehmen, wenn man Söhne und Töchter meint, sondern man würde Yeladim Kinder, die beides einschließt, nehmen. Und von daher habe ich mich etwas gewundert, warum sie vielleicht einfach ja, versehen oder einfach im biblischen Sprachraum bleiben. Grundsätzlich auch, ich meine, Sie merken das ja auch an meinen Übersetzungen, es ist heute in Israel immer noch sehr üblich, nur die männliche Variante zu nehmen. Also es ist nicht, wie
Ja.
es im Deutschen ja viel mehr gemacht wird, eben auch doppelt geschlechtlich Dinge zu sagen. Es gibt Autoren, die das machen, aber relativ wenige. Also das
Warum
ist
deutlich doch Geschwister, Bruder und Schwester?
Ja, aber es gibt, im Hebräischen gibt es kein Wort für Geschwister.
Nee, darum.
Man kann nur, man müsste dann eben Brüder und Schwestern sagen. Das ist nicht möglich.
Das haben wir im Niederländisch übrigens auch.
Und natürlich ein anderes Problem ist eben das hebräische Wort Banim in der Bibel. Kann eben durchaus auch Töchter einschließen, aber nicht notwendigerweise.
Nee, das stimmt.
Und auch gerade was für die verpflichtende Halacha, wird manchmal eindeutig auch ein Unterschied zwischen Töchtern und Söhnen gemacht. Und von daher ist es schon in modernen Übersetzungen, die automatisch das immer mit Kinder oder Söhne und Töchter übersetzen, kann zumindest für die jüdische Auslegungstradition schwierig werden, weil man dann die Pointe sozusagen nicht mehr hat, wenn an den Stellen, wo es wirklich nur um Söhne geht oder zumindest es so ausgelegt wird. Also das sind auch Dinge, die man sich bei solchen Übersetzungen, die eben versuchen, geschlechtergerecht zu sein, auch überlegen muss. Vielleicht gibt es auch andere Traditionen dabei. Anita?
Ich wollte noch sagen, dass ich Ihr Resümee am Ende, dass es bei den beiden Festtagen darum gehe, sich von den Fesseln der physischen und geistigen Sklaverei zu befreien. Das heißt, die physische verstehe ich als den Auszug aus Ägypten an alle Formen der konkreten Freiheitsberaubung, der man sich aber ja selber auch unterstellt. Darum geht's ja auch. Und dass die geistige Sklaverei das einseitige Gottesbild ist, nämlich Gott nur als Richter zu sehen. Das ist ja auch, also finde ich, ein ziemlich, also zu sagen, das ist Sklaverei, das ist schon ein sehr starker Ausdruck, so, weil es im Grunde genommen darum geht zu sagen, da hier, also so verstehe ich sie, dass es darum geht, diese Barmherzigkeit und Universalität zu lernen. Und wer das nicht tut, der versklavt sich im Grunde. Das ist ja schon auch ein starkes Wort, ein starkes Bild dafür. Und das auch nochmal so zusammenzusehen. Ich glaube, bei dem ersten würden ja alle zustimmen, Gott als der Befreier. Aber umgekehrt, dass es auch darum geht, sich aus so einem einseitigen Gottesbild befreien zu lassen, ist natürlich ja gerade vor der heutigen Situation auch ein ziemlicher Anspruch für den Versöhnungstag. Aber ja, finde ich spannend.
Ja, das ist auch nochmal insofern spannend, als in der Pessach-Haggadah, die wir eben am Abend von Pessach lesen, durchaus auch auf die geistliche Sklaverei eingegangen wird. Wir haben eigentlich zwei hauptsächliche biblische Texte, die wir rezitieren. Das eine ist eben Deuteronomium 26, das davon spricht, wie wir nach Ägypten heruntergezogen sind, dort versklavt worden sind und schließlich hat uns Gott herausgeholt. Aber noch davor sind einige Verse aus Josua 24 gesetzt und da heißt es, und unsere Väter jenseits des Flusses waren Götzendiener. Selbst von Terach, dem Vater Abrahams, wird es noch gesagt, sie dienten dort fremden Götzen. Und das kommt ja auch, weil im Hebräischen eben Avodah kann sowohl eben Dienst und als auch Götzen, die, also Gottesdienst und Götzendienst sein. Also die Knechtschaft und der Götzendienst hängen daher sehr eng miteinander verbunden. Also von der, glaube ich, hat schon jeder im Kopf, dass auch schon bei der Befreiung aus Ägypten auch eine Befreiung vom Götzendienst mitspielen sollte. So wie auch zum Beispiel bei Ezechiel kann man das an einigen Stellen auch nachlesen und die Midrashim haben das noch mehr gemacht, wo man eigentlich auch schon sagt, die Israeliten haben Götzen gedient in Ägypten und mussten sich auch davon erstmal befreien. Aber ich denke, aber es wird dann eben spannend, wenn sozusagen diesen Gedanken, okay, Götzendienst, von dem muss man sich befreien, aber was sie dann hier jetzt weiter sagen würde, ist, Götzendienst ist auch ein einseitiges Gottesbild zu haben, zwar schon an den Gott Israels zu glauben oder an keinen anderen, aber einige seiner Eigenschaften unterschlagen zu wollen. Und das bringt es dann nochmal ein bisschen mehr auf die Spitze auch, ja.
Ja, aber wird den Nineviten zum Beispiel, wird denen Gottesdienst vorgeworfen? Weil im Text stehen ja auch die Worte wie Gewalt und Korruption und Übergriffe und so weiter. Das heißt also eher moralische oder ethische Vergehen.
Ja, im biblischen Text werden ihnen eindeutig nur ethische Vergehen vorgeworfen. Und wir haben das ja immer wieder bei Abarbanel in seinem Kommentar gesehen, dass er darauf abhebt, ja okay, sie sind umgekehrt von ihrem nicht ethischen Tun, aber den Götzendienst haben sie weitergeübt, was eben im biblischen Text überhaupt nicht erwähnt wird. Und das ist wohl eben auch Abarbanels Versuch, sein Versuch, mit dem Skandal fertig zu werden, dass Gott den vergibt. Und darum kommt er auf den Götzendienst, der im biblischen Text völlig irrelevant ist eigentlich. Darum geht es überhaupt nicht. Und ja, das zeigt vielleicht auch, wie es letztlich das als ethische Verhalten das Wichtigere ist als die Frage des Götzendienstes. Und auch Abarbanel muss ja schließlich zugeben, ja eigentlich den Nichtjuden ist ja gar nicht verboten, anderen Göttern zu dienen. Und von daher ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Und ja, also er kommt da in eine Menge Probleme, die er sich selber geschaffen hat mit der Auslegung sozusagen. Und das Hauptproblem ist eben wirklich das nicht ethische Verhalten.
Naja, man hat ja noch keinen Vergleich gemacht, was die Götzendiener, Götter an für sich gegenüber dem einzigen Gott für Fehler gemacht haben.
Da gibt's in ja ihrem Gottesdienst. Mir ist irgendwie in dem Zusammenhang beim letzten Kapitel ist mir ein Satz in dem Kommentar von Avigdor Chinan und Yahya Sakovic untergekommen, wo sie auch einen talmudischen Text zitieren, wo es auch heißt, ein Nichtjude, der Torah lernt, der ist besser als der hohe Priester. Und da wird auch irgendwo nicht gefragt, ob es Götzendienst ist, sondern auch werden andere Kriterien genommen.
Welche?
Frau Krüger-Dohm? Sie sind noch stumm geschaltet.
So, Entschuldigung. Ja, wenn ein einseitiges Gottesbild zu haben schon Götzendienst sein soll, dann frage ich mich, wer erfüllt denn dieses volle Gottesbild überhaupt? Haben wir denn nicht alle irgendwo ein eingeschränktes Gottesbild?
Vielleicht ist das genau der Punkt, dass wir uns dauernd darauf untersuchen lassen müssen, wie weit wir in Gott zu viel reininterpretieren, anstatt ihn so zu lassen, wie er ist, was ja eben auch schwierig ist zu wissen.
Ja eben, wir können ihn ja nicht ermessen.
Ja. Nein, vielleicht muss man es gar nicht so sehr als Vorwurf sehen, sondern immer als eine Herausforderung zu sehen, auch auf sein eigenes Gottesbild immer mit einem gewissen kritischen Blick zu schauen, zu sehen, ob wir uns vielleicht nicht doch in etwas verrennen und man auch noch andere Seiten sehen könnte.
Naja, der Fehler war, dass die fremden Götter, dass die ja in der Regel anthropomorph gesehen wurden. Und da wurden eben die menschlichen Fehler wurden auf die Götter übertragen. Und wenn wir an den einzigen Gott glauben, ist es umgekehrt. Wir nehmen die guten Eigenschaften von Gott und wollen sie in uns oder auf uns übertragen. Ist genau umgekehrt, weil es gibt auch keine Götzen in dem Fall. Ich kann das Wort schon nicht leiden, der in irgendeiner Form schlechte Gesetze gemacht hat. Hat er nicht. Wir haben keinen, wenn wir ihn nicht anthropomorph versehen. In der Regel sind die Gesetze der Götter, wer immer sie waren, sind gut für die Menschen. Sagen Sie mir ein schlechtes Gesetz.
Und gerade was den Gottesfall angeht, sagt das, lässt Ezechiel Gott an einer Stelle so sprechen. Und darum habe ich ihnen böse Gesetze gegeben, durch die sie nicht leben werden. Ich bekomme jetzt so schnell das Kapitel nicht hin. Aber das ist auch ein Skandal sozusagen, dass Gott ihnen, den Israeliten, eben weil sie so sehr von seinem Weg abgewichen sind, sagt, und deswegen habe ich euch böse Gesetze gegeben. Das wäre also die Eigenaussage Gottes dazu, dir sozusagen aus pädagogischen Gründen ein schlechtes Gesetz zu geben.
Ja, es steht kein Beispiel dabei.
Nein, da arbeiten die Ausleger bis heute dran. Also eine der Überlegungen ist eben die, weil es kommt in dem Zusammenhang mit dem die Kinder durchs Feuer gehen lassen, mit dem Tophet im Hinnomtal.
Das ist was ganz anderes.
Nein, das ist in dem Kontext, wo dieses Zitat bei Ezechiel kommt. Und von daher ist eine der Überlegungen, dass da Gott sagen will, das ist nicht das, was ich haben wollte. Aber das wäre noch meine eigene Untersuchung wert, das bei Ezechiel zu sehen. Opfer, ja. Und andererseits, wir haben natürlich auch eine enorm viele anthropomorphes Reden von Gott auch in der Bibel. Da haben sich ja die mittelalterlichen Philosophen dann enorm mit rumgeschlagen, Maimonides, und die eben alle die griechische Philosophie hatten und gesagt haben, das geht nicht, wir können nicht von Gott wie von einem Menschen reden und versucht haben zu erklären, warum das denn doch so gemacht hat und wie man das dann typologisch verstehen muss, denn das ist eine interessante Überlegung, die Sie bringen, dass das in unterschiedliche Richtungen gehen kann, dass es sozusagen bei den Göttern das Menschliche auf die Götter übertragen wird und bei Gott das umgekehrt ist. Das aber ja, da konnte man drüber nachdenken. Dass das unser Versuch ist, weil wir uns eben Gott nicht anders vorstellen können als mit menschlichen Eigenschaften, dass er so darum so dargestellt wird.
Ich finde halt, der Autor dieses Buches, der hat uns eine exemplarische Geschichte erzählen wollen, die ich auch wirklich für eine heilige Geschichte halte. Aber im Mittelpunkt steht eigentlich die Figur des Jona, der sich von Gott abkehrt, der flüchtet. Also ich denke dann immer an den Psalm 139, wohin könnte ich vor deinem Angesicht fliehen? Ne, steige ich hinab in die Unterwelt, bist du dort? Ich finde, dass das Jona-Buch praktisch einen Bilderbogen zu diesem Psalm liefert. Und Jona braucht halt jemand, an den er sich dann als Prophet adressiert. Und dem Autor war das, glaube ich, relativ gleichgültig, welches Verbrechen die begehen. Ne? Es braucht einfach nur Menschen, zu denen der Prophet spricht und die sich dann halt bekehren. Ich finde, das hat er halt schlecht ausgearbeitet, ne? Was das Verbrechen der Nineviten war. Ja.
Das scheint offensichtlich wirklich nicht im Zentrum des Interesses zu stehen, was das ist. Oder eben, da hatten wir ja letztes Mal auch ein bisschen im Zusammenhang mit dem Text von Irmtraut Fischer, den Anita uns geschickt hatte, gebracht, das Buch Jonas auch als so eine Traumaverarbeitung von den Assyrern zu geben, dass es deswegen nicht nötig war, im Buch Jonas zu erklären, was Ninive getan hat, weil jedem Leser der damaligen Zeit sofort alle Assoziationen, wie furchtbar die assyrische Herrschaft war, kamen und das in dem Sinne selbstverständlich war. Und auch da, es hat die unterdrückten Israeliten wahrscheinlich weniger interessiert, welchen Göttern die Assyrer gedient haben, als dass sie interessiert hat, dass sie brutal unterdrückt und deportiert worden sind. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum da die Menschen, zwischenmenschlichen Gebote und das zwischenmenschliche Verhalten im Vordergrund steht.
Naja, generell können wir ja sagen, das Jona-Buch ist ja dermaßen strukturiert worden. Ja, es ist eine Lehrerzählung. Ja, sie will uns ja was beibringen. Ja,
das sicher.
Darum geht's ja. Ja.
Man kann es eben in unterschiedliche Richtungen sehen, aber eben dieses Kennenlernen des Erbarmens Gottes und auch der Weg, den Jona geht, das ist wichtig.
Und, das ist ein Schwerpunkt. Ja.
Und wir haben ja auch am Anfang schon gesehen, als wir den Midrasch zum Buch Jona hatten, wie wirklich Ninive nicht wichtig ist. Denn der Midrasch zum Buch Jona enthält ja eigentlich nur die ersten beiden Kapitel. Und danach bekehren sich die Matrosen zu Gott und damit hat es sich. Und auch da sind eigentlich nur Jonas Erfahrungen im Bauch des Fisches noch wichtig und alles andere interessiert nicht mehr. Also das würde zu der These sprechen, dass Ninive hier einfach ja eine Schablone ist, die gebraucht wurde, aber es nicht wirklich auf Ninive ankommt.
Ja, auch die Predigt von Jona in Ninive. Was predigt er dann? Er sagt einen Satz, und den wiederholt er wahrscheinlich dauernd. Da kommt weder Gott drin vor, noch sonst irgendeine Strafandrohung, sondern nur noch 40 Tage und dann seid ihr weg.
Ja? Ja, und eine Möglichkeit war ja auch, das so zu interpretieren, dass Jona einfach keine Lust hat und sich möglichst kurz fasst.
Ja, aber die Deniliten haben darauf gehört, auf seine Unlust.
Ja, genau, das ist durchaus möglich. Und trotzdem haben die Leute von Ninive es begriffen und haben sich doch zur Umkehr bewegen lassen. Ja, dann haben wir noch einen längeren Text aus dem Kommentar von Shinan und Sakovic, die eben verschiedene biblische Erzählungen, die wichtig sind für den Hintergrund des Buches Jona, uns bringen. Im Buch Jona sind die Spuren verschiedener Erzählungen und prophetischer Worte deutlich. Der Erzähler tut dies, um den Leser anzuregen, zwischen der Geschichte Jonas und den anderen Geschichten und Prophetien zu vergleichen und aus der Spannung zwischen seiner Erzählung und seinen vermutlichen Quellen Folgerungen zu ziehen. Erstens die Erzählung von der Sintflut. Jonas Geschichte zeigt eine klare Verbindung zur Geschichte von der Sintflut. So wird zum Beispiel in der Geschichte von der Sintflut die Bosheit der Menschen mit folgenden Worten beschrieben. Und die Erde war voll von Gewalttat. Genesis 6,11. Und ebenso, denn die Erde war voller Gewalttat. Vers 13. Und in unserem Buch bringt der König die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Umkehr, die Reue über die Gewalttat, Verzeihung mit sich bringen wird. Und es kehre jeder von seinem bösen Weg um und von der Gewalttat, die in ihren Händen ist. Ferner, die Sintflut dauert 40 Tage und 40 Nächte. Genesis 7, 4 und 12. Während den Leuten von Ninive eine Verlängerung von 40 Tagen gegeben wird, um umzukehren und die Zerstörung der Stadt zu verhindern. Noch 40 Tage und Ninive wird umgewälzt. Jona 3, 4. Und schließlich die Ereignisse, die dem Helden in beiden Geschichten widerfahren, bringen ihn in Gefahr und Rettung, die mit Wasser verbunden sind. Arche, Schiff, die Wasser der Sintflut und Jonas geworfen werden in das Meer. Und dennoch muss man auf klare Unterschiede zwischen den beiden Geschichten hinweisen. Während es Gott in der Geschichte der Sintflut um die Erschaffung des Menschen leid ist und er ihn daher vernichten wird, und der Ewige ließ es sich leid sein, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, Genesis 6,6, ist Gottes sich leid sein lassen in der Geschichte Jonas gerade die Umkehr von seiner Absicht, die Sünder zu vernichten. Und Gott ließ sich das böse leid sein, das er gesprochen hatte, ihnen zu machen. Und er machte es nicht. Außerdem, Noach, der vor der Sintflut gerettet wurde, bringt dem Ewigen Schlachtopfer dar, Genesis 8,20, während die Opfernden in unserer Geschichte nur die Matrosen sind und nicht Jona, der aus der Gefahr gerettet wurde. Und sie schlachteten dem Ewigen ein Schlachtopfer und legten Gelübde ab, Jona 1,16. Zweitens die Erzählung von Sodom und Gomorra. Die Erzählung von Sodom und Gomorra handelt, wie die Erzählung von der Sintflut, von der Vernichtung einer sündigen menschlichen Gesellschaft. In der Sintflut wurden sie mit Wasser bestraft und in Sodom mit Feuer. In der Erzählung von Sodom und Gomorra ist der Umfang der Vernichtung begrenzt, nur die Städte der Jordansenke. Aber die Erzählung konzentriert sich de facto auf eine Stadt, Sodom, genauso wie die Erzählung von Jona, in der es um die sündige Stadt Ninive geht. Und auch hier lässt sich auf ähnliche und auf unterschiedliche Linien hinweisen, die Aufschluss über die Absichten des Verfassers unseres Buches geben. Zu den ähnlichen Linien zählen die Worte Gottes in der Erzählung von Sodom. Ich werde doch hinabsteigen und sehen, ob es so ist wie der Schrei, der zu mir kommt. Worte, die einen Widerhall finden in der Eröffnung des Buches Jona, in der Auferlegung der Sendung auf Jona. Steh auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und rufe über sie, denn ihr Böses ist vor mir aufgestiegen. Aufgestiegen meint kommen, während der Schrei in Genesis das Böse meint. Außerdem, die Formulierung der Erklärung über die Strafe, die Ninive bevorsteht, noch 40 Tage und Ninive wird umgewälzt, benutzt eine zentrale Wortwurzel in der Erzählung von Sodom in der Tora, HPK, umwälzen. Siehe zum Beispiel Genesis 19,25. Und er wälzte diese Städte und die ganze Senke um. Die Wurzel HPK kehrt auch in vielen Anspielungen auf die Erzählung von Sodom, die in der Bibel verstreut sind, wieder. Wie die Umwälzung Sodoms und Gomorras. Deuteronomium 29, 22. Andererseits, im Gegensatz zu der Erzählung von Sodom, in der Abraham das Tor betritt, das der Ewige ihm geöffnet hat, nachdem er von der Absicht, die Stadt zu vernichten, gehört hat und mit Gott eine Verhandlung um ihre Rettung willen abhält, flieht Jona, der gesandt wird, um die Bosheit Ninives und ihre Zerstörung anzukündigen, vor seiner Sendung. Gerade weil er sich des Erbarmens des Ewigen und seines Wunsches, Ninive zu retten, bewusst ist. Es ist darauf zu achten, dass Jona in dem Buch, das nach ihm benannt wird, nicht als Prophet bezeichnet wird. Abraham, dem gegenüber ja so bezeichnet wird, und zwar in dem Geschehen, das kurz nach der Erzählung von Sodom folgt. Gott sagt zu Avimelech, dem König von Gerar, über Abraham, denn er ist ein Prophet und wird um deinetwillen beten. Und damit wird eindeutig die angemessene Auffassung hinsichtlich des Wesens des Propheten und der Prophetie zum Ausdruck gebracht. Der Prophet ist nicht nur der Repräsentant Gottes auf Erden, sondern auch der Repräsentant des sündigen Menschen vor Gott. Eine Repräsentation, die dazu gedacht ist, den Menschen vor dem Maß des Richtens zu retten. Weiterhin ist zu sagen, dass Jona nicht nur das Gegenteil von Abraham ist, sondern auch das Gegenteil von Lot. Als Lot aus Sodom hinausgeht, möchte er seine Schwiegersöhne retten und warnt sie, indem er ihnen sagt, steht auf, geht aus diesem Ort hinaus, denn der Ewige vernichtet die Stadt. Genesis 19,14. Es fällt ihm schwer, sich bei seinem Hinausgehen von der Stadt von ihr abzuschneiden. Und er zögert, bis die Engel ihn, seine Frau und seine Töchter an der Hand nehmen müssen, um sie von dort herauszuholen. Jona dagegen geht aus eigenem Willen aus der Stadt heraus und macht sich eine Hütte. Und er saß unter ihr im Schatten, bis er sehe, was in der Stadt sein wird. Jona 4,5. Reagiert also wie ein gleichgültiger Tourist und nicht wie ein Prophet, der die Einwohner der Stadt retten möchte. Drittens die Erzählung vom goldenen Kalb und die Gabe der zweiten Tafeln. Auch diese Erzählung von einer furchtbaren Sünde und einer Entscheidung Gottes, Menschen zu vernichten, eine Entscheidung, von der er schlussendlich umkehrt, diente unserem Buch als Grundlage. Bei seinem Eingehen auf Moses Ruf zu verzeihen, stellt der Ewige seine Eigenschaften vor, Eigenschaften sowohl des Erbarmens als auch des Richtens. Und er rief, Ewiger, Ewiger, ein Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Gunst und Wahrheit, bewahrt Gunst den Tausenden, trägt Schuld, Frevel und Sünde, reinigt, ja nicht reinigt er, sucht heim die Schuld der Väter an den Kindern und an den Kindern der Kinder, an der dritten und vierten Generation. Exodus 34, 6-7. In unserem Buch erklärt Jona den Grund für seine Flucht vor dem Ewigen mit seiner Kenntnis der Eigenschaften Gottes, seines Barmherzigseins. Und daher zitiert er ausschließlich die Maße des Erbarmens. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und reich an Gunst bist. Jona 4,2. Und wie in der Erzählung von der Sünde des goldenen Kalbes Gott auf Moses Gebet eingeht, und der Ewige ließ es sich leid sein, über das Böse, das er gesprochen hatte, seinem Volk zu tun. Exodus 32, 14. So auch im Buch Jona. Und Gott ließ sich das Böse leid sein, das er gesprochen hatte, ihnen zu tun. Und er tat es nicht. Jona 13. Nur, dass es in unserer Erzählung nicht Jona ist, sondern der König von Ninive und seine Leute, die Gott dazu bringen, sein Urteil zu ändern infolge ihres angemessenen Verhaltens. Jona ist nicht wie Mose, als der Ewige das Volk infolge der Sünde des goldenen Kalbes vernichten wollte, griff Mose zugunsten des Volkes ein und sagte: Kehre um von deinem brennenden Zornschnauben und lass es dir leid sein über das Böse für dein Volk. Exodus 32, 12. Während es in unserem Buch der König von Ninive ist, der das Vakuum ausfüllt, das Jona hinterlässt. Und dies in seinem Ruf zur Umkehr und dem Ausdruck von Hoffnung. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und wird Gott es sich leid sein lassen und von seinem brennenden Zornschnauben umkehren. 3,9. Weiter ist bemerkenswert, dass Gott bei seinem Befehl an Mose hinsichtlich der Gabe der zweiten Tafeln ihn davor warnt, keinem Menschen und keinem Tier zu gestatten, sich dem Berg zu nähern. Und auch soll sich kein Mensch auf dem ganzen Berg sehen lassen, und auch kein Kleinvieh und kein Rind soll weiden dem Berg gegenüber. Exodus 34, 3. Möglicherweise hat das Verbot des Viehs seine Spuren hinterlassen in der Formulierung eines ähnlichen Befehls, den der König von Ninive herausgab. Rind und Kleinvieh sollen nicht schmecken, sie sollen nicht weiden. Viertens die Erzählung von Elia am Berg Horeb. Der Verfasser unseres Buches macht auch Gebrauch von der Erzählung der Gottesoffenbarung an Elia auf dem Berg Horeb und von dem, was dem Propheten auf dem Weg dorthin geschieht. Als Isabel Elia töten will, flieht der Prophet um sein Leben. Von dem Augenblick an, in dem er seine Sendung hinter sich gelassen und sich nur um sich selbst gekümmert hatte, sieht er keinen Sinn mehr in seinem Leben. Elia saß unter einem Ginster und wünschte sich den Tod. Das wörtlich eigentlich heißt, und er bat seine Seele zu sterben. Und er sagte: Genug jetzt, Ewiger, nimm meine Seele. 1 Könige 19,4. Auch Jona wird sterben wollen, und zwar wegen des Erbarmens des Ewigen über Ninive. Und jetzt, Ewiger, nimm bitte meine Seele von mir. Jona 4,3. Jona wird ein weiteres Mal um seinen Tod bitten, als der Rizinusstrauch verdorrt ist. Die Parallele zum Ginster in der Erzählung von Elia. Und wieder sind die Worte dem Tun Elias entliehen. Und er bat seine Seele zu sterben und sagte: Mein Tod ist besser als mein Leben. Jona 4,8. Als Elia zum Berg Horeb kommt, will Gott ihm eine Lektion erteilen, auf die Größe des Maßes des Erbarmens hinweisen. Nachdem er auf die Frage des Ewigen: Was ist dir hier, Elia? 1 Könige 19,9 unangemessen antwortet und Israel des Verlassens des Bundes des Ewigen beschuldigt, zeigt der Ewige ihm einen Anblick, der ihn Verständnis lehren sollte, und fragt ihn dann von Neuem und mit genau denselben Worten: Was ist dir hier, Elia? Und Elia, der nichts gelernt hat, gibt Gott die gleiche Antwort wie beim ersten Mal, ohne irgendeine Änderung. Wie Elia, so wird auch Jona eine weitere Chance gegeben, mit der erneuten Übergabe der Sendung, Jona 3,2. Und wie Elia begriff Jona nicht, dass das Erbarmen ein höchster Wert ist. Und wie Elia enttäuscht er den, der ihn gesandt hat. Ja, machen wir hier jetzt erstmal einen Einschnitt. Das sind sozusagen die großen Themen, die die Autoren zeigen, dass die im Hintergrund von Jona stehen und auch weiterverarbeitet werden. Ja, dazu Anmerkungen. Brigitte.
Ja, ich finde das unheimlich schön zu sehen, wie die Texte immer wieder aufeinander auch reagieren und wie ja in diesen Reaktionen so so unscheinbar sie auch manchmal zu sein scheinen, ja auch das immer wieder Auseinandersetzen mit den Texten sich spiegelt. Die stehen also nicht irgendwo für sich und werden ab und zu mal vorgelesen, sondern sie sind wirklich in einem ewigen Gespräch miteinander verbunden. So verstehe ich das jetzt gerade.
Ja, ich denke, und so kann man eben auch noch mal besser verstehen, was sozusagen die Gesamtbibel mit Jona sagen will, wenn man es eben in dem größeren Kontext von den anderen Erzählungen auch sieht. Anne.
Also mir geht es so, dass ich jetzt durch diese Vergleiche besser verstehe, warum Jona plötzlich einsieht, wieso er versagt hat. Das eine Mal als Prophet. Da verstehe ich das so, dass er ja auch zu Ninive hingehen konnte, als Retter zum Beispiel hingehen sollte. Und da hat er also versagt. Dann hat er vor Gott versagt, indem er davonläuft. Also im Grunde ist er auch seiner Rolle als Prophet überhaupt nicht gerecht geworden. Und das kommt hier nochmal sehr deutlich in den Vergleichen durch. Man könnte sicher noch andere Punkte finden, an welchen Stellen er versagt hat.
Ja, man könnte ihm fast sagen, du hast deine Bibel nicht gelesen. Wenn du die Geschichte von Abraham gelesen hättest und von Mose gelesen hättest, dann hättest du eigentlich gewusst, wie du hättest handeln müssen. Und wenn dir das vielleicht nicht passiert.
Hätte er verstanden, ja, was er eigentlich sollte. Es sieht genau so aus, als hätte er gar nicht verstanden, was er eigentlich so richtig sollte.
Seine oder Rolle hat es eben anders gesehen und wollte einfach nicht. Und hat
ja,
sich
oder
nicht
wollte. Hat alles
inspirieren
gesehen
lassen
und wollte
von dem,
nicht.
Was seine Vorgänger gemacht haben. Ja. Anita.
Ich finde, dass das nochmal gut anschließt an den Text, den wir eben hatten, weil es nochmal um die Frage des Gottesbildes in gewisser Weise geht. Und jetzt zum Propheten ein Aspekt dazu kommt, auf Seite 3 unten, 4 oben zu sagen, der Prophet ist eben nicht nur quasi die Stimme Gottes, der Repräsentant Gottes auf Erden, sondern der Repräsentant der sündigen Menschen vor Gott. Und das ist da, dass der Auftrag ist, den Menschen vor dem Maß des Richtens zu retten. Also das klar, das kennen wir von verschiedenen, aber dass das generell im Grunde genommen mit ein Teil des prophetischen Auftrags ist, also finde ich spannend, das so zu sehen. Also das ist im Grunde genommen schon auch, das inkludiert ja immer auch den Hinweis auf die, also einerseits das, wir haben ja sonst auch unterschieden im Grunde genommen zwischen den drohenden Propheten und den hoffnungsmachenden Propheten, aber dass der Anteil immer auch sein muss, dass es darum geht, dass sie im Grunde genommen auch vor Gott, also dass sie nicht nur einen göttlichen Auftrag haben, sondern auch so eine Vermittlerfunktion haben zwischen Gott und dem Menschen und Gott immer wieder, also den Menschen sozusagen ja vor Gott repräsentieren und darauf hinweisen, dass ihm Barmherzigkeit auch zukommen soll. Das also finde ich auf jeden Fall einen spannenden Aspekt.
Vielleicht kommt es sogar gerade bei den Propheten, die hauptsächlich Strafe und Gericht verkünden sollen, zum Ausdruck. Also gerade Jeremia, dem ja eigentlich hauptsächlich gesagt wird, du sollst jetzt die Vernichtung predigen und der das auch tut, aber gleichzeitig wird er ja selber wahnsinnig an dieser Botschaft und sagt auch Gott immer wieder, aber hab doch Mitleid mit deinem Volk. Und das ist eigentlich bei all diesen Propheten, dass sie einerseits im Gegensatz zu Jona nicht davonlaufen, sondern ja die Botschaft sprechen, aber gleichzeitig auch mit Gott ringen und sagen, tu das doch nicht. Und auch bei Amos, das ist auch nochmal interessant, weil Amos kommt ja eben auch kurz vor Jona, wie wir gleich, da ist auch eine Stelle in Amos 8, ist es glaube ich, wo Gott ein paar Mal Strafe ankündigt und Amos sagt, aber lass es dir doch leid sein, Israel ist doch so klein. Und in dem Sinne kann man wirklich einfach, dadurch, dass es bei allen Propheten so ist, sagen, dass daraus wirklich den Schluss ziehen, dass das zum Propheten dazugehört, selbst wenn er aufgefordert wird, Gericht zu verkünden, sich trotzdem einzusetzen. Ja, hier ist der Kommentar von Herrn Schobes. Man kann es auch so sagen, eigentlich hat sich Gott in jeder Hinsicht den Falschen ausgesucht. Ja, und da kann man vielleicht sagen, vielleicht hat er sich den Falschen ausgesucht, um den doch noch dahin zu bekommen, ja, die richtige Kehrtwendung zu machen. Aber auch sonst mal, auch das ist wohl auch etwas, was wahre Propheten kennzeichnet, dass sie nicht begeistert von ihrem Auftrag sind, dass jetzt nicht, ja, der Herr Schobes ergänzt doch, keine Aufgabe ist Jonas wirklich gerecht geworden, das stimmt. Und letztlich treibt er damit ins Extrem, was wir ja auch bei Mose haben, der ja auch jede Ausrede versucht zu finden, warum Gott ihn nicht schicken soll. Und auch Jeremia im ersten Kapitel sagt, nein, ich kann doch nicht und ich bin doch viel zu klein und zu jung. Und also das durchaus, aber eben die anderen Propheten stimmen dann schließlich doch zu. Und bei Jona ist das nicht so. Das macht es sicher nochmal ein Stück komplizierter auch. Und wir bleiben ja auch am Ende mit einer offenen Frage, ob Jona seine Lektion gelernt hat oder nicht. Also nach der Lektüre von Shinan und Sakovic hat er sie eher nicht gelernt. Andere sind eher der Meinung, das vielleicht doch, aber es bleibt zumindest offen. Und von daher bleibt die Option offen, dass Gott wirklich an Jona gescheitert ist und er seine Lektion nicht gelernt hat. Frau Krüger-Dohm. Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, ich habe eine Verständnisfrage. Da unter 3, da kommt in diesem langen mittleren Absatz, reinigt, ja nicht reinigt er. Ist das so zu verstehen, dass er langmütig und gnädig ist, aber er sucht auch heim die Schuld der Väter an den Kindern? Ist das eine Bezeichnung?
Ich habe mich schwer getan, es zu übersetzen. Es ist diese hebräische Konstruktion, wo ein Verb wiederholt wird, um es stärker zu machen, um ihm eine besondere Betonung zu geben. Und im Hebräischen ist die Verneinung wirklich nur bei der zweiten Erwähnung des Verbes. Aber gemeint ist natürlich im Inhalt, er wird auf keinen Fall reinigen. Aber diese Formulierung, dass eben die Verneinung erst bei der zweiten Erwähnung von Reinigen kommt, ermöglicht es im liturgischen Gebrauch, genau an diesem Punkt den Vers abzubrechen. Also in den liturgischen Bitten, die genommen werden, eben gerade in der Yom Kippur-Liturgie, hört der Vers auf mit und reinigt. Und bekommt im Grunde genommen genau die gegenteilige Bedeutung, die er im biblischen Text hat.
Also ich verstehe es immer noch nicht. Also, denn wenn er langmütig und gnädig ist und reich an Gunst und Wahrheit, warum soll er denn dadurch die Menschen nicht reinigen?
Also, reinigt ist man, hier ist mit, steht mit der Gedanke, er reinigt sie nicht ohne Strafe sozusagen, er geht nicht darüber hinweg, das ist damit gemeint.
Ach so, aber...
Also eigentlich der Vers bricht um, also der Umbruch geschieht mit dem Verb reinigt. Also man hat erst noch trägt Schuld, Frevel und Sünde, das heißt wirklich Gott trägt es und sucht es nicht heim. Und dann kommt der Umbruch, aber nein, schließlich und endlich wird er nicht einfach so reinigen, es unter den Tisch kehren, sondern sucht heim die Schuld der Väter an den Kindern.
Aber was ist das dann, wie soll man das dann verstehen, dass das bei den Kindern, die Armen, warum sind die denn dran und nicht die, die das verbockt haben?
Da gibt es viele Auslegungen zu, zumal es ja auch, ich glaube es im Deuteronomium, auch eindeutig einen Vers gibt, der sagt, die Väter werden nicht für die Sünden der Söhne bestraft und die Söhne nicht für die Sünden der Väter. Die traditionelle Auslegung sagt, dass die Heimsuchung an den folgenden Generationen nur geschieht, wenn die folgenden Generationen in der Sünde der Väter verbleiben. Dass sie, wenn sie umkehren, das nicht geschieht. Und ich glaube, wenn wir heute also auch mehr psychologisch Schuldverstrickungen sehen, dann sieht man auch manchmal, das ist nicht so einfach, da rauszukommen. Also auch gerade auf dem eher kollektiven, gesellschaftlichen Niveau, dass man nicht einfach, wenn dann die Gesellschaft völlig verdorben war, furchtbare Verbrechen begangen hat, ist die nächste Generation nicht einfach frei davon, auch wenn man sie nicht vielleicht moralisch verurteilen kann, aber man schleppt das noch weiter mit und muss irgendwie sehen, wie man es los wird. Das wäre vielleicht heute eine modernere Interpretation. Aber
was ist das für
der
ein
Konsens,
Aber?
bitte?
Ja, dann das ausbaden müssen.
Ja, eben, das Erbarmen wäre zu sagen, es gibt die Möglichkeit umzukehren und dann wird ihnen nicht angerechnet, was die Väter getan haben. Das,
Okay. Ja.
Und da eben auch ja eben ja die Wahl zu haben, weiterzumachen, so wie es war, oder einen neuen Weg zu ergreifen. Anita.
Ich wollte nur sagen, dass wir hatten ja auch lange im Christentum eine missverständliche Vorstellung von Erbsünde im Sinne von wird von Generation zu Generation vererbt und das auch nochmal über Geschlechtlichkeit und so weiter. Und im Grunde genommen mit Karl Rahner kann man sagen, es ist die Struktur der Sünde. Das heißt, wenn ich, also ich meine, wir leben ja alle in irgendwo ein Stück weit in macht- und gewaltvollen Kontexten, die wir selber nicht geschaffen haben, die es uns aber viel schwerer machen, uns daraus zu befreien. Und das ist ja ein Aspekt, der ohnehin vorhanden ist. Das ist das eine. Und das andere ist auch, aus der Traumabearbeitung weiß man ja auch, dass im Grunde genommen das, was nicht aufgearbeitet wird, dass das tatsächlich auch in die nächste und übernächste Generation noch weiter vererbt wird. Also da finde ich, passt auch nochmal Gutes, was wir hier an Interpretation zu Jona da auch noch hatten, dass es im Grunde genommen wirklich eigentlich um so eine, darum geht, dass diese Gewalterfahrung wirklich auch in die nächsten Generationen geht und dass es einfach auch dann schwer ist, sozusagen, sich wieder davon zu erholen und auf die andere Seite zu kommen, dass das kaum geht. Also der kommt uns ja wirklich wie so ein Bekloppter vor, so dieser Jona, der das einfach nicht lernen will. Aber wenn das im Grunde eine Symbolgeschichte ist, die erzählt, wie schwer es ist, sich von so einer Gewalterfahrung zu lösen, dann macht das, glaube ich, also dann kann man das eher verstehen und nachvollziehen. Und also wenn man es halt tiefenpsychologisch, überhaupt psychologisch versteht, dann geht es, glaube ich, besser, als dass man direkt sagt, es gibt eine Schuld, die dann weitergegeben wird, sondern es ist im Grunde genommen was passiert dadurch, dass wir alle in diesen gesellschaftlichen Kontexten leben und daraus nicht befreien können, dass man es so versteht.
Ja. Frau Krüger-Dohm, haben Sie sich noch mal gemeldet oder ist die Hand einfach stehen geblieben? Herr Port-Mischlich.
Ja, wenn man mich jetzt hört, ja?
Ja, ein bisschen abgehackt, aber es sollte funktionieren.
Wobei, ist das nicht auch das, was die Frau Fischer sagt, diese Traumatisierung, die sich halt immer weiter zieht durch die Generationen, ne?
Ja.
Denn der Abstand im, weiß ich, im dritten, vierten Jahrhundert, wo es geschrieben ist, zu dem siebten Jahrhundert, ist ja sehr weit, aber es ist offenbar im Bewusstsein, ne?
Ja, wir drücken es heute eben in psychologischer Sprache aus. Sie haben es damals anders ausgedrückt, aber im Grunde genommen dieselben Dinge gewusst auch schon.
Ja, genau, ja, das meine ich. Ja.
Ja. Herr Müller, Sie hatten sich gemeldet?
Zu diesen Generationenhaftung noch ein Wort. Ich möchte mal so sagen, wenn Gott vergibt, vergibt der Nachbar noch lange nicht. Das heißt also, diese Haftung zieht sich vielleicht stärker aus der Umgebung heraus. Wenn es also bis in die Generation hinein wirkt, das Verbrechen oder was immer es war.
Ja, und das ist vielleicht auch was, was das Buch Jona lehren möchte,
Ja.
dass man es Gott nachmachen soll, aber es ist eben sehr schwierig, ja. Ja, wir haben noch einen weiteren Text, der das Buch Jona in das Zwölf-Propheten-Buch einordnet. Und immer auch die Frage, warum steht es da, wo es steht und was können wir daraus lernen? Warum wurde der Platz des Buches Jona zwischen dem Buch Owatja und dem Buch Micha festgelegt? Für eine vollständige Erklärung müssen wir unseren Blick auf den Anfang der Sammlung des Zwölf-Propheten-Buchs ausweiten, auf das Buch Hosea, dessen Überschrift die Zeit des Propheten auf die Zeit Jerobeams des Zweiten festlegt, in dessen Zeit auch der Prophet Jona ben Amittai aus Gath-Hepher auftrat, 2 Könige 14,25. Das zweite Buch in der Sammlung, das Buch Joel, dessen Überschrift keine chronologische Information enthält, steht zwischen dem Buch Hosea und dem Buch Amos, dessen Überschrift es ebenfalls in die Zeit Jerobeams des Zweiten festlegt. Dieser Platz wurde für das Buch Joel wegen seiner Verbindung zu dem folgenden Buch, dem Buch Amos, festgelegt. Gegen Ende des Buches Joel erscheint der Vers: Der Ewige wird von Zion brüllen und von Jerusalem wird er seine Stimme geben. Joel 4,16. Ein Vers, der zu Beginn des Buches Amos wiederholt wird. Und er sagte: Der Ewige wird von Zion brüllen und von Jerusalem wird er seine Stimme geben. Amos 1,2. Übrigens der Name des jetzt zweiten Krieges gegen Iran. Das Brüllen des Löwen von der israelischen Seite her beruht auf diesen Versen. Das wird bis heute gerne gemacht, irgendwelche biblischen Assoziationen passend oder nicht passend für solche Militäroperationen zu verwenden. Am Ende des Buches Amos wird auf eine Katastrophe für Edom angespielt. An jenem Tag werde ich die gefallene Hütte Davids aufrichten, damit sie den Überrest Edoms zum Erbe nehmen. Amos 9, 11 bis 12. Und die Prophezeiung des ihm folgenden Buches, des Buches Owatja, das vierte Buch in der Sammlung, dessen Überschrift ebenfalls keinen chronologischen Bestandteil hat, befasst sich mit dem bitteren Schicksal Edoms. Mehr noch, die drei aufeinanderfolgenden Bücher Joel, Amos und Owatja schließt das Thema des Tages des Ewigen zusammen. Joel 3, 4, Amos 5, 18 bis 20 und Owatja, was nur aus einem Kapitel besteht, Vers 15. Nach dem Buch Owatja kommt das Buch Jona und nach ihm befindet sich das Buch Micha, dessen chronologische Information in seiner Überschrift zeigt, dass er tatsächlich nach der Zeit des Amos prophezeite. Amos prophezeite in der Zeit Usias, des Königs von Juda, während Micha in der Zeit dessen Sohnes Jotam zu prophezeien beginnt. Die Platzierung des Buches Jona zwischen seinen direkten Nachbarn, dem Buch Owatja vor ihm und dem Buch Micha nach ihm, kann man mit der Denkweise des Midrasch erklären, die die Tendenz hat, biblische Gestalten, die gleiche oder ähnliche Namen tragen, miteinander zu identifizieren und mit den Midrasch-Traditionen, die dem, der die Reihenfolge der Bücher des Zwölf-Propheten-Buchs festlegte, bekannt waren. Der Prophet Owatja wurde mit Owatja, dem Aufseher über das Haus, der in den Tagen Achabs lebte, 1. Könige 18, 3 folgende, identifiziert, der die Propheten des Ewigen vor dem Zorn Isabels versteckte und auch Elia traf und seine Autorität anerkannte. Eine Identifizierung, die in der Literatur unserer weisen seligen Angedenkens belegt ist. Zum Beispiel babylonischer Talmud, Sanhedrin 39b. Jona, dessen Buch, wie gesagt, hinter Owatja positioniert ist, wird in der Midrasch-Tradition mit dem Sohn der Frau von Sarepta, den Elia zum Leben erweckte, identifiziert. Während der Prophet Micha, dessen Buch, wie gesagt, nach Jona positioniert ist, in der Midrasch-Tradition mit einem Propheten identifiziert wird, der einen ähnlichen Namen trägt, Michajo ben Jimla, der ebenfalls zur Zeit Achabs und Elias wirkte, 1. Könige 22. Das Buch Micha unterbricht die Kontinuität zwischen dem Buch Jonas, des Propheten, der nach Ninive gesandt wird, und dem Buch Nachums, der über Ninive prophezeit hat. Schau über Ninive, das Buch der Vision Nachums von Elkosch, Nachum 1,1. Die Septuaginta, die die Bücher der ersten sechs Propheten des Zwölf-Propheten-Buches anders als die masoretische Tradition anordnet, schließt die ersten sechs mit Jona ab und bindet damit das Buch Jona an das Buch Nachum, des siebten der Propheten des Zwölf-Propheten-Buchs. Die Verbindung zwischen den beiden Propheten, die über Ninive prophezeiten, ist auch in der Erwähnung der Eigenschaften Gottes deutlich. Die Maße des Erbarmens, die Jona erwähnt, und die Maße des Richtens, die Nachum erwähnt. Ein eifernder und rächender Gott ist der Ewige, rächend ist der Ewige und voll Zornesglut. Es rächt der Ewige an denen, die ihn bedrängen, und bewahrt Groll seinen Feinden. Der Ewige ist langmütig und groß an Kraft, reinigt, ja nicht reinigt der Ewige, im Unwetter und im Sturm ist sein Weg und eine Wolke von Staub seine Füße. Nachum 1, 2 bis 3. Die Verbindung zwischen dem Buch Nachum und dem Buch Jona wird auch am Beginn des aramäischen Targums, der Übersetzung zum Buch Nachum, erwähnt, das feststellt, dass vorher über sie, also Ninive, Jona ben Amittai, der Prophet aus Gat Hefer, prophezeit hat und sie kehrte von ihrer Sünde um. Und jetzt, als sie von Neuem sündigte, prophezeite erneut über sie Nachum aus dem Haus Koschi, wie es in diesem Buch geschrieben steht. Ja, soweit der Versuch, einen Kontext innerhalb des Zwölf-Propheten-Buches zu finden. Dazu Anmerkungen? Herr Müller, melden Sie sich oder ist Ihre Hand oben geblieben noch von vorher?
Ach, die muss ich sehen. Ich melde mich nicht, ja.
Okay, kein Problem. Anita?
Ja, mir ist nur durch den Kopf gegangen, wenn Jona hier in Anführungszeichen historisch mit dem auferweckten Sohn der Frau von Sarepta identifiziert wird und wenn das eine Tradition ist, das so wahrzunehmen, wie krass das dann nochmal ist, dass er sich selber den Tod wünscht und das ja zweimal tut. Also wenn das so ist, ist das nochmal, also jemand, dem man sein Leben wieder geschenkt hat und dann, also wenn das so ist, ist das, ja. Das denken die Leute ja mit, nehme ich mal an. Nochmal. Ja. Also die in dieser
und auch
Tradition
die Beziehung
sind.
Zu Elia wird nochmal stärker auch da, dadurch ja. Dann natürlich.
Ja.
Ja, ich denke, wir sehen ja einerseits einen Versuch, sozusagen durch Identifizierungen, die natürlich, man könnte sagen, erfunden sind, irgendwie chronologisch diese Bücher einzuordnen. Aber am spannendsten finde ich eigentlich den Vergleich zwischen Jona und dem Buch Nachum, was nämlich wirklich eine ganz scharfe Gerichtsprophetie über Ninive ist. Und da könnte man vielleicht sagen, bei Nachum bricht das ganze Trauma aus, wie furchtbar die Assyrer waren. Und natürlich wünscht man ihnen alles Böse und die ganze Rache. Und da kann man sich natürlich schon fragen, wenn ich vorher das Buch Jona gelesen habe, vielleicht muss ich dann schon von vornherein mit einer anderen Brille an Nachum rangehen und sagen, okay, das hat seinen Platz, vielleicht auch eben ja, in dem Moment, wo man die Unterdrückung erführt, wo man auch erfährt, wo man auch gar nichts anderes sagen kann. Aber wir haben eigentlich schon vorher gesagt bekommen, dass letztlich auch Ninive noch eine Option der Umkehr und der Rettung haben muss. Da ist diese Gegenüberstellung, finde ich, eigentlich fast das Wichtigste noch in dem Platz des Buches Jona im Zwölf-Propheten-Buch. Ja, dann hatte ich Ihnen ja letztes Mal versprochen, dass ich in den Korantext, den Angelika Neuwirth uns letztes Mal vorgelesen hatte, auch schriftlich gebe, aus der Sure 37, habe ich aus Angelikas Übersetzung das hin hier aufgeschrieben. Mir ist aber nochmal aufgefallen, es kommt ja in den Versen vor Jona, kommen ja noch die Geschichten von anderen Gesandten. Und wenn wir sehen, das sind Noach, Abraham, Mose und Aaron, Elia und Lot, die erwähnt werden. Also alles Figuren, wo wir gerade gelesen haben, dass die irgendwo ein Stück Pate für Jona stehen, besonders beziehungsweise weiter verarbeitet werden. Und offensichtlich hat der Koran das auch so gesehen, dass in dieser Reihenfolge dann eben am Schluss auch Jona kommt. Ja, und als Abschluss, wir hatten auch angefangen mit ein paar modernen dichterischen Texten zu Jona. Hier auch nochmal ein Text von der Dichterin Zelda, auch eine der wichtigen hebräischen Dichterinnen, eine religiöse orthodoxe Jüdin aus dem chassidischen Milieu. Wer Amos Oz biografischen Roman Eine Geschichte von Liebe und Dunkelheit gelesen hat, er beschreibt, wie er als Schüler bei Zelda zu Besuch war, die gar nicht weit von seinem Elternhaus weg wohnte und wie sie ihn auch beeinflusst hat. Und das wird eben auch zitiert in dem Buch von Shinan und Sakovic, die eben auch eine kleine Interpretation dazu bringen. Die Dichterin Zelda beendet ihr Gedicht, denn das Licht ist mein Vergnügen, das allem Anschein nach an ihren verstorbenen Mann gerichtet ist, mit den Worten: Der Prophet Jona, dessen Weg zu Gott ist, voll von Fluchtbewegungen in zürnendem Wasser, wird über dich um Erbarmen bitten und über mich und über alle Ertrinkenden. Vor uns liegt ein kreativer Umgang mit verschiedenen Motiven aus dem Buch Jona, aber in der Umkehrung ihrer Bedeutung. Jonas Flucht ist gerade ein Teil seiner Wanderung auf dem Weg zu Gott. Und schlussendlich bittet er tatsächlich für andere um Erbarmen. Jona ist auch nicht der Einzige, der im Meer ertrinkt. Alle Menschen, wie die Dichterin und ihr Mann, sind Ertrinkende, die auf Erbarmen angewiesen sind. Soweit der Text von Zelda. Dazu noch Anmerkungen oder allgemein noch etwas zum Abschluss von Jona. Cole.
Ja, ich habe noch über den Text aus dem Koran in diesem synoptischen Textbuch, die ich habe für die Praxis, gibt es 16 Stellen, die im den Koran scheinbar doch damit was zu tun haben. Und zwei davon selbst zweimal, also eigentlich 18 Mal.
Also, wo Jona erwähnt wird, meinst du?
Ja.
Ja, also ich vermute mal, dass dieses hier die ausführlichste Stelle ist.
Ja, ja, ja.
Jeder kann noch was dazu sagen.
Ich wollte nur sagen, es gibt viele.
Also, es gibt viele, aber die sind relativ, soll ich sagen, leer, ja, bedeutungsleer. Also diejenige, auf die es ankommt, ist die Gesamterzählung und die findet sich in Sure 37.
Naja, nee, das verstehe ich. Aber ich habe nur, dass ich sag das nur, dass ich das zurückgefunden habe.
Ja,
recht,
ja, ja. Es ist durchaus so, dass Jona präsent ist. Offenbar kannte man ihn auch schon, denn sonst wäre die Geschichte ja nicht so, so wenig überzeugend erzählt worden. Das muss man bei den Hörern schon voraussetzen, dass die eine Ahnung hatten, wer das war.
Ja, ja. Ja, ja gut.
Das offensichtlich gibt, gehört er einfach in die Reihe der Personen, die immer wieder als Gesandte Gottes mit ihrem Auftrag dargestellt werden. Ne? Und wird eben deswegen auch öfter erwähnt. Ne?
Ja. Das Gedicht finde ich interessant. Ja. Von Zelda. Ja. Dankeschön.
Ja, von daher haben wir in diesem kurzen Buch also durchaus einige unterschiedliche Ansätze, wie man es lesen kann, gefunden. Und ja, auch in seinen provozierenden Ansätzen. Und ja, ich denke, es war für uns auch eine ganz spannende Reise durch dieses Buch dann.
Ja, die Frage ist ja jetzt, wenn wir es betrachten als Lehrerzählung, will ich gerne nochmal darauf hinkommen, was nehmen wir mit aus dieser Geschichte? Was nehmen wir mit?
Ja, haben Sie schon für sich eine Antwort darauf?
Ja, eben.
Ich stelle zunächst mal nur die Frage. Ich bin mir da nicht im Klaren, was ich mitnehme.
Ja, da sind sicher auch unterschiedliche Antworten möglich. Ich würde sagen, mir war schon wichtig, auch eben das Erbarmen Gottes für alle zu sehen, ohne das auf irgendjemanden zu begrenzen. Das war ein Gedanke, der auch ein Grund war, warum ich mir das Buch Jona gewählt habe, um es mit Ihnen zu lesen. Frau Krüger-Dohm, Sie hatten sich noch gemeldet.
Ich wollte genau das sagen.
Ja, sind wir uns einig.
Deswegen finde ich es unheimlich tröstlich, dieses Buch, Jona. Ja. Dass eben Vergebung möglich ist, auch wenn ein starkes Vergehen vorliegt. Und dass allerdings die Vorstellung, dass die Generationen danach nicht so glimpflich davon kommen, das finde ich dann schade, wenn das dann gerade an denen hängt, denen er vorher verziehen hat. Also das finde ich jetzt einen sehr, also kleinen Stachel da in dem ganzen hoffnungsgebenden Text sonst.
Was war eigentlich eher ein bisschen von außen rangetragen ist, denn das Buch Jona selber spricht da ja nicht von, aber wir haben es halt in dem weiteren Kontext gesehen. Ja, es ist...
Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich davon komme und meine Kinder, die es dann viel schwerer haben, da rauszukommen aus dieser Schiene, die sollen dann die Strafe kriegen. Und das finde ich also auch nicht so ganz...
Ja, wir hatten ja versucht zu sehen, dass das nicht notwendigerweise so sein muss oder dass zumindest auch die Kinder noch eine Perspektive haben sollten.
Ja, ich weiß.
Aber ich will den Stachel gar nicht rausziehen. Der ist durchaus da.
Aber es bleibt, glaube ich, ja auch der Widerspruch und das, also ich glaube, das Jona-Buch ist ja ein Buch des Ringens. Also des Einzelnen damit, also gibt's Erbarmen oder Gerechtigkeit, könnten wir ja auch sagen. Ne? Also das ist ja die andere Seite, gibt es Gerechtigkeit so und da ringen wir ja auch mit. Also sag mal, was ist mit all den Opfern der Geschichte? Wird denen Gerechtigkeit widerfahren oder die Fehler, die wir machen? Natürlich wird die nächste Generation, das ist ja gerade so, die nächste Generation das ausbaden müssen, was wir alles unterlassen haben, zumindest. Das ist ja das sind ja so in diesen Kontexten leben wir ja. Das ist jetzt kein aktives Bestrafen Gottes, aber wir sind, also es geht ja um Frage auch von Verantwortung, die man im Grunde genommen hat. So, und was das alles beinhaltet. Und da gehen die Rätsel dieser Welt im Diesseits nicht auf. Das bleibt ja auch so, finde ich.
Vielleicht ist es ja auch, dass man sich nicht darauf verlassen soll und nicht sagen soll, Gott wird das schon machen und ich kann mich eigentlich bequem in meinen Sünden zurücklehnen, dass wir doch etwas vorsichtiger sein sollen und das nicht so klar für uns gleich in Anspruch nehmen.
Ja, das wurde ja auch betont, wenn der König von Nineveh sagt, ja, vielleicht wird Gott umkehren. Er ist sich durchaus nicht sicher, dass das funktionieren wird. Ja, hier ist noch ein Text von Herrn Schobis im Chat. Es wird bestimmt noch einen zweiten und dritten Jona nach ihm geben. Ja, das ist anzunehmen.
Nicht schlecht.
Ja, dann nochmal der Hinweis. Die nächste
Moment, hier ist noch eine Meldung von Herrn Podmischli.
Also ja, ich wollte auch sagen, diese Gedichtzeilen, die sind eigentlich sehr schön. Denn wenn man von Ertrinken, das ist ja vielleicht das Verlieren im irdisch-bösen und dass der Weg Jonas zu Gott eben auch die Flucht und alles andere quer und hin und her beinhaltet, dann ist es ja eine schöne Gedanke, dass er halt als Fürbitte für die, die nach ihm auch hin und her irren, so ungefähr. Ne? Ja. Eine schöne Idee eigentlich.
Ja. Sonst noch?
Schuld sind immer die anderen. Wenn man sich das überlegt, was wir im Moment, wir alle im Moment durch unser Tun oder durch unser Unterlassen auf unsere Kinder und Generationen abwälzen, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Wirklich nicht.
Ulva.
Und dann sagen wir, Gott, vergib uns doch. Das müssen wir wirklich tun und sagen.
Ja, so gesehen sind die Gedichtzeilen vielleicht zu erweitern. Wir sind alle Ertrinkende.
Ja. Ja.
Herr Keimer.
Ja, ich habe vorhin den Rizinusstrauch noch mal gegoogelt. Der hat wirklich sehr große Blätter mit ganz dünner Haut, nur wenn man es mit dem Feigenblatt vergleicht, sehr viel zerbrechlicher. Ja, und da dachte ich, die Pflanze ist auch wegen ihrer Zerbrechlichkeit vielleicht gewählt worden. Ja, mhm. Auch die Frage, was ich mitnehme. Danke für die Frage, dass ich das, was mir unmittelbar gegeben ist, was mir Schatten spendet, was ich ganz nah bei mir habe, mehr wertschätzen soll. Ja. Und nicht weglaufen, woanders nach Besserem suchen, sondern in den Situationen, in denen ich halt stehe, ne, das, was wohltuend da ist, was Schatten gibt, ja, wirklich anzuerkennen. So was, ja.
Aber keiner, keiner spricht über den Wurm.
Der sich ja auch von irgendwas ernähren muss.
Genau.
Ja, wir sind noch nicht fertig mit dem Buch Yoda, wie es ja bei allem, was wir lesen, ist. Man könnte immer noch wieder was dazu tun. Ja, so viel dann eben doch in dieser Runde zumindest zu Yoda. Und beim nächsten Mal genau, was völlig anderes, Daniel.
Daniel, genau, herzliche Einladung dazu.
Ja, herzlichen Dank an Tamar.
Ja. Und ja. Eine gute Woche bis dahin.
Danke.